Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Großer Preis von Deutschland 1986. Damals auf dem Hockenheimring. 10. Rennen der Saison. 44 Runden lang Kampf um jeden Meter. Alain Prost konnte einen guten dritten Platz behaupten. Gleich ist die letzte Runde geschafft. Und da passiert es. Alain Prost merkt wenige hundert Meter vor dem Ziel, dass ihm der Treibstoff ausgeht. Er sieht das Unglück kommen und er versucht dann alles mit allen möglichen Körperbewegungen, um den Wagen in Bewegung zu halten. Irgendwann bleibt der Wagen stehen. Alain Prost springt raus und schiebt seinen Boliden, seinen Wagen von hinten an und will ihn mit letzter Kraft über die Ziellinie schieben. Zentimeterweise kann er ihn nach vorn bewegen unter dem Beifall der Zuschauer, aber es reicht nicht. Und schließlich muss Alain Prost doch aufgeben und resigniert die Piste verlassen. Ohne Treibstoff geht es nicht. Wenn Sie sich die Szene nochmal anschauen können, finden Sie das auf YouTube. Geben Sie einfach einen Prost, Hockenheim 1986. So ähnlich fühlen wir uns manchmal in der Nachfolge Jesu Christi. Wir haben den Eindruck, dass uns der Treibstoff ausgeht. Wir merken das. Es läuft nicht mehr rund. Und dann versuchen wir mühsam, die Karre nochmal irgendwie anzuschieben, mit eigener Kraft. Wir steigen aus und schieben. Aber wir merken, es reicht nicht. Und irgendwann geben wir auf. Auch Paulus kannte solche schwachen Stunden. Und er hat darüber auch in unserem Römerbrief ja immer wieder geredet. Wenn wir an diese Verse in Römer 7 zum Beispiel denken. Römer 7, Vers 15, wo Paulus sagt, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das mache ich. Und dann in Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen gelingt mir nicht. Ich tue nicht das Gute, was ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Diese Differenz. Und in Römer 8 spricht er dann von der seufzenden Kreatur, Vers 22. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, obwohl wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Sagt Paulus, erwarten wir seufzend das Ziel. Und jeder realistische Christ spürt immer wieder diese Differenz zwischen dem, was wir eigentlich sein sollten und sein wollen und dann im Alltag oftmals sind. Diese Differenz, diese Diskrepanz. Und nur ein Christ kämpft mit dieser Not. Nur ein Christ. Ein erfahrener Kollege erzählt von einem Gespräch mit einer jungen Christin, die hatte sich erst vor kurzem bekehrt. Und sie seufzte. Sie sagt, seitdem ich mein Leben Jesus anvertraut habe, seitdem ich ihm nachfolge, habe ich einen ständigen Kampf mit der Sünde. Und ich spüre immer wieder meine Schwäche. Wann wird dieser Kampf, Pastor, wann wird dieser Kampf endlich mal aufhören? Und daraufhin hat mein Kollege ihr gesagt, wenn sie sterben, wenn sie heimgehen oder wenn Jesus vorher wiederkommt. Aber vorher wird dieser Kampf nicht aufhören. Und als sie dann ganz entsetzt schaute, versicherte der Pastor ihr aber Folgendes. Er sagte, die Tatsache, dass sie noch mit Sünde zu kämpfen haben und dass sie sich angegriffen fühlen und dass ihr Gewissen ausschlägt, ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass sie wirklich gerettet sind. Sonst würde ihnen das gar nichts ausmachen. Die Unerlösten, die ungeretteten Menschen, die kennen diese Anfechtung gar nicht, sagte er, weil ihre sündigen Neigungen ja in völliger Harmonie mit der Gesamtausrichtung ihres Lebens stehen. Die wollen ja Jesus gar nicht dienen und folgen. Aber dann hat er noch einen Trost parat. Er sagte, im Laufe der Zeit werden sie merken, dass Jesus ihr Leben auch nach seinem Willen verändert. Sie werden auch merken, dass es Sieg gibt über Sünde. Und doch wird dieser Kampf nie ganz aufhören, bis wir mal für immer in der Ewigkeit bei ihm angekommen sind, bei unserem Herrn. Ich denke, wir können das gut nachvollziehen. Immer wieder gibt es solche Situationen, wo wir einfach meinen, dass uns der Treibstoff ausgeht und das alles sehr mühsam ist. Und umso wichtiger, dass Paulus diesen großen Bogen der Heilsgewissheit auch über diese beiden Kapitel 7 und 8 im Römerbrief spannt. Im Grunde genommen diesen großen Bogen der Heilsgewissheit, der von Kapitel 5 bis Kapitel 8 geht, dieser ganz große Abschnitt, von dem Martin Lloyd-Jones immer wieder gesagt hat, dass das Thema, was sich da durchzieht, ist die Gewissheit, dass Gott uns durchträgt, dass das Heil, was er uns geschenkt hat, Römer 3 und 4, allein im Glauben, was wir ergreifen durften, dass er das auch festhält. Römer 5 beginnt damit, dass Paulus sagt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Wir sind ganz gewiss, Gott wird es gut machen. Er wird es gut ausgehen lassen. Und dann in Römer 8 endet ja diese große Passage mit diesen Sätzen der Gewissheit, der unzerstörbaren Gewissheit. Römer 8, Vers 37. Aber in dem allem überwinden wir weit, also in allem, was uns angreift, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Also meine Rettung, macht Paulus deutlich, hängt nicht an meiner ethischen Integrität, hängt nicht an der dauerhaften Konsequenz meines Verhaltens, sondern meine Rettung hängt allein an Christus. Und wenn jemand von Ihnen ungewiss sein sollte über die Frage, bin ich gerettet oder nicht, dann versuchen Sie nicht, das klarzumachen darüber, dass Sie in Ihrem Verhalten irgendwelche Punkte abhaken und als schon bestanden bewerten können, sondern klären Sie Ihr Verhältnis zu Jesus Christus. Das ist die einzige Chance. Klären Sie das, ob Sie wirklich sagen können, ich gehöre ihm. Ich habe ihm mein Leben anvertraut. Er ist mein Herr. Daran allein hängt die Heilsgewissheit. Aber selbst wenn uns das klar sein sollte, macht uns doch diese Differenz zu schaffen, dieser Treibstoffmangel, gerade weil wir ja Jesus mit unserem Leben dienen wollen. Und gerade wenn wir uns die großen Ziele in Erinnerung rufen, die Jesus mit unserem Leben vorhat, wir wollen ihm doch dienen. Und schon in der Bergpredigt hatte Jesus uns ja das ganz andere Leben der Christen vor Augen gemalt, das ganz andere Leben, das er für uns vorgesehen hat. Er hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. An eurem Leben sollen die Menschen erkennen, dass es sich lohnt, Christ zu werden. Und ab Kapitel 12, Römer 12 beginnt, wenn Sie so wollen, die Bergpredigt des Römerbriefs. Ab Kapitel 12 beginnt die Bergpredigt des Römerbriefs. Da beschreibt dann Paulus das ganz andere Leben, das Gott seinen Kindern schenken will. Und er macht ja deutlich, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Also ihr habt ein anderes Leben von Jesus bekommen. Und dann ändert Jesus und verändert er all die Verhältnisse, in denen wir stehen. Wir bekommen ein neues Verhältnis zur ungläubigen Welt, zum Zeitgeist. Wir passen uns nicht mehr an. Das ist Römer 12, Vers 2. Wir bekommen ein neues Verhältnis zur Gemeinde, in die wir eingefügt werden, als in den Leib Christi. Ein neues Verhältnis zu den einzelnen Mitchristen. Ein neues Verhältnis zu den Feinden. Und letzten Sonntag haben wir gesehen, auch ein neues Verhältnis zum Staat. Wir nehmen ihn ganz bewusst und dankbar wahr als eine Ordnung Gottes. Eine in sich oft fehlerhaft verwaltete Ordnung, weil sie von Menschen verwaltet wird, aber als ein Geschenk Gottes, zu dem wir als Christen auch eine Loyalitätsverantwortung haben sollen. Aber wenn man das so liest, dann kann man wieder sagen, so viel Verantwortung, so viele Fronten, an denen wir kämpfen sollen. Und schon sehen wir uns wieder wie Alain Prost hinter dem Wagen ohne Treibstoff herlaufen. Aber Paulus ist nicht nur ein genialer Systematiker, sondern der Apostel Paulus ist durch den Heiligen Geist geleitet, auch ein guter Seelsorger. Und darum zeigt er uns jetzt hier ab Vers 8, das ist der Vers, mit dem der heutige Text beginnt, einen Weg, wie wir mit dieser Herausforderung umgehen können, mit diesem Treibstoffproblem umgehen können. Obwohl es auf den ersten Blick so scheint, als ob Paulus uns nur noch eine weitere Last draufpackt. Aber auf den zweiten Blick werden wir hoffentlich sehen, dass es genau das Gegenteil ist. Hier sehen wir, wie unser geistlicher Treibstofftank rechtzeitig wieder aufgefüllt werden kann. Und darum soll unser Thema heute und auch noch nächsten Sonntag lauten, der Treibstoff der christlichen Ethik. Und Ethik meint eben praktische Nachfolge, tagtägliche Bewährung, so das ganz normale Leben als Christ. Der Treibstoff der christlichen Ethik. Es geht also nicht um irgendwelche Kraftanstrengungen. Es geht nicht darum, dass wir Punktesysteme abhaken und Regeln bis zur Vervollkommnung einüben. Es geht nicht um religiöse Leistungsnachweise, sondern es geht um etwas anderes. Das finden Sie auf Ihrem Gottesdienstzettel, Römer 13, Vers 8 bis 14. Wir werden heute die Verse 8 bis 10 auslegen und ab kommenden Sonntag dann 11 bis 14. Da sagt Paulus, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen. Denn jetzt ist unsere Errettung näher. Also das meint unsere endgültige Vollendung hier. Als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag. Nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Herr, und wir bitten dich nun, dass du selbst durch diese Worte zu uns redest und dass du unsere Herzen bewegst. Amen. Drei verschiedene Anteile sind es, die diesen Treibstoff der christlichen Ethik ausmachen. Und den ersten Anteil wollen wir uns heute anschauen und die zwei anderen dann kommenden Sonntag. Der erste Anteil Treibstoff, den wir brauchen, ist Nächstenliebe. Nächstenliebe, das sind die Verse 8 bis 10. Und es ist ganz offenkundig, was Paulus hier schreibt, hat er direkt von seinem Herrn übernommen. Jesus hat das in Matthäus 22, wir haben das in der Lesung schon gehört, ja fast mit den gleichen Worten gesagt. Matthäus 22, Vers 39, da hat er gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Genauso wie Paulus hier. Und das ist ein unmittelbares Zitat aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18. Allerdings wählt Paulus eine etwas überraschende Einleitung, die auf den ersten Blick nicht so leicht verständlich ist. Er nimmt dieses Stichwort Schuldigsein auf von Vers 7, also aus dem vorherigen Abschnitt. Da hatte Paulus ja gesagt, wir sollen dem Staat geben, was ihm zugesteht. So wie Jesus gesagt hat, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuern dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht und Ehre dem die Ehre gebührt. So, und dieses Stichwort Schuldigsein nimmt er jetzt auf und er zeigt uns hier die Dauerschuld der Nächstenliebe. Das ist der erste Punkt zum Thema Nächstenliebe, die Dauerschuld der Nächstenliebe. Er sagt, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Also die Dauerschuld der Nächstenliebe. Einige bekannte Ausleger haben diesen Satz so verstanden, dass Christen grundsätzlich keine Schuld machen dürfen. Also auch ganz bekannte Prediger wie Hudson Taylor oder Charles Haddon Spurgeon oder Georg Müller. Also Christen meinen sie daraus ableiten zu sollen, dürften generell keine Schulden machen. Nun muss man sagen, die Warnung vor finanziellem Leichtsinn und unnützer Verschuldung ist sicher immer angebracht. Aber die Frage ist, meint Paulus das hier, worauf zielt sein Argument? Sehen Sie genau hin, die Betonung liegt auf dem zweiten Teilsatz. Paulus sagt, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Darauf zielt das. Nur an einer Stelle sollt ihr niemals sagen, so, jetzt ist alles beglichen, jetzt bin ich fertig. Nur an einem Punkt sollt ihr niemals aufhören abzuzahlen. Und wenn ihr noch so viel Liebe in den anderen investiert habt, da soll nie der Punkt kommen, wo es genug ist, wo die Schuld beglichen ist. Nur an einem einzigen Punkt sollst du zu deinem Nächsten niemals sagen, so, jetzt sind wir quitt. Und das ist der Punkt der Nächstenliebe. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Und das heißt, die erste Aussage, seid niemandem etwas schuldig, ist, ja, man kann sagen, das Sprungbrett, um die zweite Aussage vorzubereiten, um die zweite Aussage zu betonen, außer, dass ihr einander liebt. Aber wie ist das nun nochmal mit der ersten Aussage? Kann Paulus damit ein generelles Verbot zum Aufnehmen von Krediten meinen? Ist ja auch nicht ganz so unwichtig, die Frage angesichts unserer Pläne, irgendwann mal eine Gemeindeimmobilie möglicherweise zu kaufen. John MacArthur hat uns auf ein schlagendes Gegenargument hingewiesen. Er hat darauf hingewiesen, dass die Bibel an anderen Stellen durchaus positive Aussagen über Kreditvergabe macht. Und dass man deswegen das nicht generell ausschließen kann, dass Christen Kredite aufnehmen. Einige Beispiele. 2. Mose 22, Vers 24. Da sagt Gott durch Mose, wenn du meinem Volk Geld leihst, einem Armen, der bei dir wohnt, so sollst du an ihm nicht handeln wie ein Wucherer, du sollst ihm keinen Zins auferlegen. Also wenn du jemandem Geld leihst, dann nutzt seine Situation nicht aus. Aber hier ist es durchaus legitim, Geld zu borgen einerseits und Geld zu verleihen andererseits. Ganz ähnlich steht es im Psalm 15, Vers 5. Man soll sein Geld nicht gegen Wucherzinsen verleihen. Also man soll sich nicht auf unangemessene Weise bereichern dadurch. Aber es ist nicht gesagt, dass man generell nicht leihen soll. Oder nehmen wir 5. Mose 15, Vers 7 bis 8. 5. Mose 15, Vers 7 bis 8. Da steht, dass man dem Armen reichlich leihen soll, wenn er Bedarf hat. Selbst wenn das Erlassjahr nahe bevorsteht. Und im Erlassjahr mussten ja dann die Schulden erlassen werden. Und da sagt Gott denen, Leute, ihr sollt trotzdem leihen und dem Armen trotzdem geben und nicht im Hinblick auf das Erlassjahr sagen, oh, wenn ich dem das gebe und er bis in 10 Wochen das nicht abgezahlt hat, dann verfällt es ja. Sondern ihr sollt ihm trotzdem leihen. 5. Mose 15, Vers 7 bis 8, wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder in einem deiner Tore, dann sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem armen Bruder verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit auftun und ihm reichlich leihen, so viel er nötig hat. Auch im Neuen Testament finden wir entsprechende Hinweise in der Bergpredigt zum Beispiel. Matthäus 5, Vers 42, da sagt der Jesus, gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Und ein letzter Hinweis, Lukas 6, die Verse 33 bis 34. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr nur denen leiht, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank werdet ihr dafür haben? Also es ist klar, borgen, leihen, Kredite nehmen und Kredite geben, das ist durchaus legitim. Die Bibel kennt kein generelles Leih- und Kreditverbot. Allerdings, und das müssen wir auch sehr deutlich sehen, allerdings mahnt sie uns zur Nüchternheit und zur Verantwortlichkeit. In Lukas 14, Vers 28 bis 29 bekommen wir diesen wichtigen Hinweis von Jesus. Da sagt er, wer von euch einen Turm bauen will, Lukas 14, Vers 28, der setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen. Also das ist eine rhetorische Frage. Setzt er sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten? Natürlich muss er das. Also damit sagt Jesus, ihr sollt euch nicht in finanzielle Abenteuer stürzen, egal ob das bei einer Immobilie der Fall ist oder in anderen Dingen. Ihr sollt nüchtern damit umgehen. Ihr sollt verantwortlich planen. Aber dieser Satz, seid niemandem etwas schuldig, meint demnach eben nicht ein generelles Kreditverbot, sondern er ist die Aufforderung, seinen Kredit zuverlässig und pünktlich abzuzahlen, die Verträge einzuhalten, nichts schuldig zu bleiben, zuverlässig zu sein, auch in seinen Geschäften, genauso wie wir unsere Steuern gegenüber dem Staat zahlen sollen in den Versen davor. Aber vor allem, ich sag's nochmal, dient dieser Hinweis als Sprungbrett und als Vorbereitung für die zweite Aussage. Seid niemand was schuldig, außer dass ihr einander liebt. Der Kirchenvater Origenes, der hat auch manches Problematische gesagt, aber hier an dieser Stelle hat er recht. Er hat gesagt, lass deine einzigen Schulden, die nicht abschließend bezahlt werden, Liebesschulden sein. Eine Schuld, bei der du immer bemüht sein solltest, sie in größtmöglicher Höhe zu begleichen, aber die du zeitlebens nie völlig beglichen haben wirst. Das heißt, nur an dieser einen Stelle sollen wir immer Schuldner bleiben, obwohl wir hoffentlich kräftig einzahlen und abzahlen. Strebe nie einen Schlussstrich deiner Liebesschulden an. Sei ein freiwilliger Dauerschuldner der Nächstenliebe. Und denke nie, jetzt habe ich aber wohl mal genug geliebt. Jetzt ist genug geliebt, jetzt ist das Konto voll, jetzt brauche ich nicht mehr weiter zu lieben. Das ist das Erste, was uns Paulus über den Treibstoff der Nächstenliebe zeigt. Sie ist eine Dauerschuld. Und nochmal Origenes. Die Schulden in puncto Liebe bleiben beständig bei uns und verlassen uns nie. Das ist eine Schuld, die wir täglich bezahlen und doch für immer behalten. So ist es hier gemeint. Und dann zeigt uns Paulus einen zweiten Punkt. Nach der Dauerschuld der Nächstenliebe, das Wesen der Nächstenliebe. Das Wesen der Nächstenliebe. Wem gegenüber sollen wir sie üben? Zunächst mal innerchristlich, also auch gemäß dem, was Galater 6 sagt, tut Gutes jedermann, zu allermeist aber an des Glaubens Genossen. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Aber es wird deutlich, mit Nächstenliebe sind letztlich auch die Nichtchristen gemeint. Das sehen wir hier in Vers 9, wo ausdrücklich betont wird, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wer der Nächste ist, hat der Herr Jesus ja wo erklärt? Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da erklärt der Herr Jesus, wer unser Nächster ist, nämlich der, der unsere Hilfe jeweils besonders braucht. Lukas 10, sollten Sie nochmal nachlesen. Da hat Jesus das definiert. Dein Nächster ist derjenige, den Gott dir auf den Weg stellt und der deine Hilfe jetzt besonders braucht. Also die Christen und die Nichtchristen. Und was heißt nun Nächstenliebe? Was ist das Wesen der Nächstenliebe? Nächstenliebe bedeutet nicht, dass ich jemanden unbedingt sympathisch finde. Also jemanden zu lieben heißt nicht unbedingt, ihn sympathisch finden zu müssen, obwohl das die Sache natürlich beträchtlich erleichtert. Lieben heißt auch nicht, jemandem alles durchgehen zu lassen. Nächstenliebe bedeutet nicht, dass man Ja und Amen sagt zu allem, was jemand tut oder dass man Appeasement betreibt. In dem Sinne, dass man sagt, ah, bloß ihn nicht zu sehr reizen. Übe Nächstenliebe, halt die Klappe, lass die Dinge laufen. Das ist damit nicht gemeint. Sondern Nächstenliebe bedeutet, dem anderen das zu geben, wovon du überzeugt bist, dass er es nach Gottes Willen braucht. Das heißt Nächstenliebe. Dem anderen das zu geben, wovon du überzeugt bist, dass es ihm am meisten hilft. Das ist Nächstenliebe. Dem anderen zu dienen. Und Nächstenliebe bedeutet eben nicht, den anderen zu bevormunden. Aber es heißt, Verantwortung für ihn mit zu übernehmen. Dem anderen zu geben, wovon du überzeugt bist, dass er es von Gott her braucht. Und wenn das dein Ziel ist, sagt Paulus, wenn das dein Ziel ist, dann wird es dir ein Anliegen sein, Gottes Gebote, die er dir für deinen Nächsten gegeben hat, auch einzuhalten. Und deswegen zitiert Paulus hier lauter Gebote in Vers 9, die den Nächsten betreffen. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren, also nicht neidisch sein. Und er fügt hinzu, und welches andere Gebot es noch gibt, eben im Hinblick auf die Rücksichtnahme gegenüber dem Nächsten. Und jetzt entdecken wir plötzlich einen interessanten Zusammenhang. Nächstenliebe, was ist Nächstenliebe? Nächstenliebe ist definiert durch die Gebote. Da gibt es gar keinen Widerspruch zwischen Liebe und Gebot, wie er ja immer so gerne mal behauptet wird. Nächstenliebe ist nicht das Bauchgefühl von Gutmenschen. Das ist nicht Nächstenliebe. Nächstenliebe ist nicht sentimentale Sozialromantik. Nächstenliebe ist auch nicht ein moralischer Kraftakt mit zusammengebissenen Zähnen. Nach dem Motto, dieses gute Werk werden wir ja wohl auch noch irgendwie hinkriegen. Das ist nicht Nächstenliebe. Sondern Nächstenliebe sagt, ich will meinem Nächsten aus Überzeugung nach Gottes Maßstäben behandeln. Das ist Nächstenliebe. Ich will meinen Nächsten aus Überzeugung nach Gottes Maßstäben behandeln. Und wo finde ich diese Maßstäbe? Zum Beispiel in den 10 Geboten. Und in den anderen Geboten, die das Miteinander zu meinem Nächsten, zwischen meinem Nächsten und mir beschreiben. Also, und diese Gebote sind einfach eine praktische Ausführungsbestimmung dafür, wie man seinem Nächsten eine Wohltat sein kann. Eine Wohltat. Und deswegen fügt Paulus in Vers 10 noch hinzu, die Liebe tut dem anderen nichts Böses. Na klar macht sie das nicht. Sie will ihm ja Gutes tun. Aber mehr noch, sie will ihm nicht nur nichts Böses tun, sondern sie will ihm aktiv Gutes tun. Das ist noch mehr, verstehen Sie? Es gehört zum Wesen der Nächstenliebe, dass sie sogar vor den Feinden nicht Halt macht. Und das ist eine weitere total auffällige Parallele zwischen der Bergpredigt und dem Römerbrief. Auch Paulus hat das ja ganz deutlich gesagt in Römer 12, dass wir auch den Feinden gegenüber ganz viel Liebe und Freundlichkeit und Geduld walten lassen sollen. Er hat etwa gesagt, Römer 12, Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösen. Ist möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Und dann aber auch Vers 20, wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Also, und der Jesus hat das mit ganz ähnlichen Worten gesagt, dass zur Nächstenliebe die Feindesliebe gehört. Nämlich in Matthäus 5, in der Bergpredigt, ab Vers 44, da sagt er, ich sage euch, aber liebt eure Feinde. Segnet die, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Betet für die, wünscht ihnen das Beste von Gott her, betet auch dafür, dass sie zurechtkommen. Also es gehört zum Wesen der Nächstenliebe, dass sie sogar vor den Feinden nicht Halt macht. Und wieder haben wir diese hochinteressante Parallele zwischen Römer 12 und der Bergpredigt. Und jetzt fragen wir weiter, ja, wie soll die Nächstenliebe denn praktisch aussehen? Das gehört ja auch zum Wesen der Nächstenliebe. Wie soll sie denn praktisch aussehen? Und dazu gibt uns Paulus eine interessante Formulierung, die natürlich aus dem kommt, was auch Jesus gesagt hat. Und der wiederum zitiert es aus dem Alten Testament. Du sollst deinen Nächsten lieben, Vers 9 am Ende, wie dich selbst. Und daraus haben die Propheten der Selbstverwirklichung prompt den biblischen Auftrag abgeleitet. Gott will den Menschen sagen, er soll ja auch sich selbst genug lieben. Das ist natürlich exegetischer Nonsens hier, wenn man sich den Zusammenhang anguckt. Damit ist nicht gemeint, pass auf, dass du dich selbst auch genug liebst. Natürlich sollen wir uns selbst annehmen, aber das ist hier nicht gemeint. Das ist nicht irgendwie eine psychologische Aufforderung zur Ich-Stärke, sondern es ist so gemeint, so wie du dich von Natur aus ohnehin selbst liebst. Das setzt die Formulierung voraus. Und auch derjenige, der ständig an sich selbst zweifelt, liebt sich selbst, denn sonst würde er ja nicht ständig darauf bedacht sein, an sich selbst zu zweifeln und um sich selbst sich zu drehen. Das ist uns eingestiftet als Menschen. Und Paulus meint, Jesus meint, 3. Mose 19 meint, so wie du dich von Natur aus ohnehin selbst liebst, so sollst du auch ganz bewusst dich für deinen Nächsten einzusetzen. Das heißt, was du für dich selbst automatisch machst, das sollst du für deinen Nächsten ganz bewusst tun, weil du es für ihn nämlich nicht automatisch machst. Und wie geht das praktisch? Oh, es ist hochinteressant. Der Jesus hat diesen Zusammenhang von Selbstliebe und Nächstenliebe in einem einzigen Satz zusammengefasst. Einem einzigen Satz, der diesen Vers hier gewissermaßen nochmal bebildert. Er hat ihn zusammengefasst in Matthäus 7, Vers 12 in der sogenannten goldenen Regel. Ich will das kurz in Erinnerung rufen. Da sagt der Jesus, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist nur mit anderen Worten genau das Gleiche gesagt. Man hat diesen Satz auch genannt, den Mount Everest der Ethik, also den Gipfel des richtigen Handelns. Und man sagt, der Feldherr Alexander Severus soll diesen Satz in goldenen Buchstaben an eine Wand geschrieben haben. Ob er sich immer daran gehalten hat, ist eine ganz andere Frage. Aber wir fragen, was ist so golden an dieser Regel? Die gibt's auch außerhalb der Bibel? Nein, außerhalb der Bibel gibt es höchstens die silberne Regel. Und ich will Ihnen kurz den Unterschied zeigen. Die silberne Regel kann man so zusammenfassen, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Rabbi Hillel hat das zum Beispiel gesagt, was du selbst verabscheust, tu auch keinem anderen an. Konfuzius, der Religionsstifter, was man dir nicht antun soll, das mute auch keinem anderen zu. Epiktet, der griechische Schriftsteller hat gesagt, was du selbst nicht erleiden willst, das füge auch anderen nicht zu. Diese silberne Regel, kann man sagen, hat eine breite Lobby quer durch die Kulturgeschichte. Und hat es bis in unser Sprichwort geschafft, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Was ist nun der Unterschied zwischen dieser silbernen Regel und der goldenen Regel? Alles, wovon du willst, dass es dir die Menschen tun, das tu ihnen auch. Man kann das so sagen. Lassen ist Silber, tun ist Gold. Die silberne Regel fordert, lass das Böse. Die goldene Regel sagt, tu das Gute. Die silberne Regel setzt uns ein Stoppschild. Stopp für Gemeinheiten. Stopp für Beleidigungen. Stopp für Ehebruch. Stopp für Mord. Die goldene Regel setzt uns ein Vorfahrtsschild. Los, Vorfahrt für Wohltaten. Setz dich ein. Mach es zu deiner Leidenschaft, deinem Nächsten das zu geben, wonach du dich zu sehr sehnst. Das ist ein Riesenunterschied. Man könnte auch sagen, die silberne Regel schaltet die Ampel auf rot und die goldene Regel schaltet die Ampel auf grün. Die silberne Regel sagt, wenn du dabei bist, etwas zu tun, was dir selber nicht schmeckt, dann bleib stehen. Und die goldene Regel sagt, wenn dir etwas einfällt, worüber du dich selber freuen würdest, dann würde sich dein Mitmensch wahrscheinlich auch darüber freuen. Und dann geh los und tut's. Wer weiß, Gutes zu tun, sagt die Bibel an einer Stelle, wer weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Und deswegen beten wir etwa im Rahmen der Abendmahlsliturgie nicht nur um Vergebung für unsere falschen Taten, sondern auch um Vergebung für das, was wir unterlassen haben. Das ist der Geist der goldenen Regel. Liebe in Aktion. Und deswegen kann man sagen, Matthäus 7, Vers 12 ist nur eine andere Formulierung für diesen Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du brauchst es, dass dir jemand zuhört Also werde ein guter Zuhörer. Und beschwer dich nicht nur darüber, dass dir niemand zuhört. Du bist froh, wenn sich jemand nach dir erkundigt und dich anruft und sagt, hör mal, wir vermissen dich. Wo bist du in den letzten Wochen gewesen? Also, nach wem erkundigst du dich und wen rufst du an? Du bist dankbar, wenn dir jemand von sich aus seine Hilfe anbietet, vielleicht sogar für den Haushalt oder deine Gartenarbeiten. Wem könntest du eine Hilfe anbieten? Verstehen Sie, die goldene Regel, das ist nicht nur eine Regel, das ist ein Lebensstil, das ist ein Way of Life, das ist eine Herzenshaltung, das ist eine Grundeinstellung. Also die silberne Regel, die kann ich größtenteils dadurch einhalten, dass ich den anderen einfach in Ruhe lasse und unsere Wege sich möglichst nicht treffen. Die goldene Regel dagegen ist ein beständiges Tun. Die goldene Regel macht unruhig. Jesus stößt mich auf die Frage, du überleg doch mal, worüber würdest du dich freuen? Worüber? Was würde dir helfen? Was würde dich weiterbringen? Womit könnten dir andere was Gutes tun? Womit? Und wenn man will, kann man sich einfach mal eine Liste anlegen. Eine Ego-Liste können Sie das sogar nennen. Aber Vorsicht, eine Ego-Liste im Horizont von Matthäus 7, Vers 12. Und wenn die Liste dann steht, dann kann man sie dazu verwenden, dem anderen zu dienen. Dann kann sie uns ganz schön unruhig machen. Dann haben wir eine ganze Latte von Dingen, von guten Dingen, die wir geben, tun, schenken, dem anderen zukommen lassen können, soweit unsere Kraft und unsere Möglichkeiten reichen. Also die goldene Regel ist nicht der goldene Mittelweg. Der goldene Mittelweg, das wäre so eine wohltemperierte Mitmenschlichkeit, die uns nicht zu viel kostet und immer schön besonnen und sachte. Das wäre der goldene Mittelweg. Aber die goldene Regel fordert selbst Hingabe und Dienst. So wie es eine schwerkranke Frau von ihrem Mann bezeugt hat. Sie ist nach 30 Jahren Ehe schwer erkrankt durch einen Tumor im Gehirn. Das bedeutet, dass sie nicht mehr klar denken konnte und immer diesen Drang hatte, von zu Hause wegzulaufen. Und im Grunde genommen musste ihr Mann Tag und Nacht auf sie achten. Und je mehr die Krankheit fortschritt, umso schwerer fiel ihr das Gehen und dann das Sprechen. Und er musste ihr bei allem helfen, dann schließlich beim Essen, beim Waschen, beim Ankleiden. 15 Jahre lang. Und seine Freunde haben ihm oft gesagt, Mensch, gib sie doch in ein Heim. Aber er hat gesagt, nein, sie ist meine Frau, sie ist die Mutter meiner 7 Kinder. Ich werde sie nie fortgeben. Und dann kurz vor ihrem Tod hat eine Freundin sie nochmal besucht. Die hat das dann erzählt. Und sie sagte, an dem Tag ging sie etwas besser und sie konnte etwas sprechen. Und da hat sie mir Folgendes anvertraut. Sie hat gesagt, du Ingrid, mein Mann liebt mich heute immer noch genauso, wie er mich als Braut geliebt hat. Das ist die goldene Regel. Das ist Nächstenliebe, die an die Grenzen und über die Grenzen geht. Und Jesus sagt und Paulus sagt, wenn du so lebst, wenn du dem anderen so begegnest, dann hast du bereits das ganze Gesetz erfüllt. Das sind die Verse 8 und 10. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Und Vers 10 nochmal, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und Gesetz meint hier Gottes Vorgabe, Gottes Plan dafür, wie seine Kinder in dieser Welt richtig leben, sich richtig verhalten sollen. Das meint Gesetz. Gesetz erfüllt bedeutet hier nicht, dass ich mir durch einen guten Lebenswandel den Himmel verdienen könnte. Sondern Gesetz erfüllt bedeutet, dass ich als jemand, der schon gerettet ist, weil er sich an Jesus geklammert hat, der für meine Schuld am Kreuz starb, dass jemand, der schon gerettet ist, sich so eng wie möglich an Gottes Pläne hält, auch in seinem Verhalten gegenüber dem Nächsten. Und wissen Sie, damit sagt Paulus noch etwas Hochspannendes und Wichtiges über das Wesen der einzelnen Gebote. Die einzelnen Gebote sind uns von Gott nicht als einen Knüppel gegeben, um uns das Leben sauer zu machen. Sondern hinter den einzelnen Geboten, da stehen Gottes liebevolle Ansichten. Gottes Gebote wollen uns anleiten, anderen liebevoll zu helfen. Gottes Gebote wollen uns den Weg weisen, auch für uns selbst gute, heilsame, richtige Entscheidungen zu treffen. In Römer 2 bis 4, da hatte Paulus klar gemacht, was die Gebote und was das Gesetz nicht können. Die Gesetze können uns nicht retten, die Gesetze können uns nicht in den Himmel bringen, die Gesetze können uns nicht zu Gottes Kindern machen, das können sie überhaupt nicht. Da hat Paulus eine ganz klare Abgrenzung vollzogen. Und er hat gesagt, in den Himmel kommst du nur durch Jesus. Nur, dass du dich an ihn hängst, nur, dass du ihm vertraust und sagst, ich brauche dich als meinen Retter, als meinen Herrn. Bitte erbarme dich über mich, Jesus, und vergib mir alle meine Sünden. Nur so kommst du in den Himmel, nicht durchs Gesetz. Aber wenn du das mal klar gemacht hast mit Jesus, dann kann Paulus im hinteren Teil des Römerbriefs, wo es jetzt nicht mehr um die Rettung geht, sondern um die Ethik, Also die Bergpredigt des Römerbriefs ab Kapitel 12. Dann kann uns Paulus sagen, wozu das Gesetz jetzt nützlich ist. Für den, der schon ohne das Gesetz gerettet wurde. Und zwar jene Teile des Gesetzes, die uns sagen, wie wir unserem Nächsten behandeln sollen. Gottes Gebote erklären uns, wie sich Liebe in bestimmten Situationen ausdrückt. Das ist es. Gottes Gebote erklären uns, wie sich Liebe in den konkreten Situationen auswirkt. Gottes Gebote erklären und definieren die Liebe. Und darum wird der Liebende sich gern nach diesen Geboten richten. Und das meint Paulus hier mit den Versen 8 und 10. Nächstenliebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Also das war das Wesen der Nächstenliebe. Sie will dem anderen Gutes tun, um Jesu willen. Und deswegen strebt sie gleichzeitig an, natürlich, dass dem anderen nichts Böses geschieht. Und das führt uns nun zu einer letzten, zu einer dritten Frage, nämlich der Frage nach der Quelle der Nächstenliebe. Erstens die Dauerschuld der Nächstenliebe, zweitens das Wesen der Nächstenliebe und jetzt zum Schluss noch kurz die Quelle der Nächstenliebe. Wo kommt der Treibstoff her? Und wir sehen ja hier, es muss immer nachgetankt werden. Denn Paulus sagt ja, ihr habt diese Liebesschuld nie erfüllt. Also immer nachtanken. Ja, aber um nachtanken zu können, muss ich eine Quelle haben, wo ich vor Anker gehen kann. Wo bekommt man diesen Treibstoff her? Nächstenliebe ist doch Herzenssache. Aber was machen wir, wenn unser Herz nicht so tickt? Und da können wir schon mal einen kleinen Blick auf Vers 14 werfen, der als Vers eigentlich nächsten Sonntag dran ist. Da gibt uns Paulus nämlich einen ersten Hinweis. Römer 13, Vers 14, da sagt er, zieht den Herrn Jesus Christus an. Das heißt nicht, ahmt den Herrn Jesus nach. Wir können den Herrn Jesus nicht nachahmen. Das überfordert uns total. Nach dem Motto, what would Jesus do? Und jetzt mach's genauso. Da würden wir auf der ganzen Linie scheitern. Sondern zieht den Herrn Jesus an, das heißt, such den engstmöglichen Kontakt zu Jesus. Zieh ihn an wie ein Mantel, in den du dich hüllst. Bitte ihn. Und wenn wir einmal auf dieser Spur sind, dann finden wir hier in diesem Predigttext noch einen zweiten Hinweis auf die Quelle der Nächstenliebe. Paulus zitiert hier, das hatten wir doch schon gesagt, einen berühmten Satz von Jesus. Nämlich die Aufforderung zur Nächstenliebe und das Ganze verbunden mit der Schlussfolgerung, dass damit das ganze Gesetz erfüllt sei. Genau so hat es doch bei Jesus in Matthäus 22 auch geklungen. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst und dann an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Aber hoppla, es ist so, als wollte Paulus uns drängen, doch dann nochmal bei Jesus genau nachzuschlagen. Schlag doch nochmal nach bei Jesus bzw. Matthäus. Damit erinnert Paulus uns indirekt daran, was die Voraussetzung der Nächstenliebe ist, zu der Jesus uns auffordert. Und das wollen wir jetzt zum Schluss nochmal machen. Wir wollen nachschlagen. Paulus hat uns gewissermaßen diesen indirekten Hinweis auf Matthäus 22 gegeben. Und das gucken wir uns jetzt zum Schluss an. Diese Konfliktsituation mit dem Pharisäer, der Jesus eigentlich aufs Glatteis führen will. Aber Jesus sagt ihm, was Sache ist. Und als er befragt wird nach dem größten Gebot im Gesetz, da heißt es, Matthäus 22, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinem Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist der Zusammenhang. Und hier, finden wir nun die endgültige Antwort auf die Frage nach der Quelle der Nächstenliebe. Noch bevor Jesus die Liebe zum Nächsten zeigt, zeigt er, woran diese Liebe zum Nächsten hängt. Nämlich woran? An der Liebe zu Gott. Auf den ersten Blick ist das hier sehr verwirrend, dieser Kommentar von Jesus. Wenn er sagt, das höchste und größte Gebot ist die Gottesliebe und dann von dem anderen Gebot sagt, der Nächstenliebe, das ist ihm gleich. Oder wie Schlachter gut übersetzt, das ist ihm vergleichbar. Worin ist das zweite Gebot dem ersten denn gleich? Jesus sagt nicht, das zweite Gebot ist in gleicher Weise das höchste und größte. Sondern er sagt nur, das zweite ist dem ersten gleich. Das Gebot der Nächstenliebe ist dem Gebot der Gottesliebe gleich. Inwiefern? Zum einen, es ist das gleiche Thema, Liebe. Zum anderen, es ist genauso radikal. Wie du Gott lieben sollst, sollst du deinen Nächsten lieben. Mit Hingabe. Zum Nächsten, es fordert genauso unseren ganzen Einsatz. Gott lieben und den Nächsten lieben. Es ist vergleichbar. Und schließlich, wenn wir ehrlich sind, das eine wie das andere ist genauso eine Überforderung unserer menschlichen Möglichkeiten. Gott lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selbst. Auch in der Hinsicht ist dieses Gebot gleich, dass es uns beides total überfordert. Aber was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Liebe? Dieser Unterschied besteht zunächst mal in den Personen, auf die sie sich richtet. Gott lieben und fürchten und ehren wir als unseren Vater, als unseren König, als unseren Herrn. Die Person ist anders. Den Nächsten lieben und ehren wir als Mitgeschöpf. Und deshalb gibt es zwischen diesen beiden Geboten nicht nur eine wichtige Gemeinsamkeit, das andere ist ihm gleich, sondern auch einen entscheidenden Unterschied. Das höchste und größte Gebot bleibt das höchste und größte Gebot. Und der liegt hier. Das zweite Gebot ist abhängig vom ersten Gebot und nicht umgekehrt. Die Nächstenliebe ist abhängig von der Gottesliebe und nicht umgekehrt. Diese Reihenfolge können wir nicht umdrehen. Das sagt Jesus ganz klar. Das Gebot der Nächstenliebe kann nicht für sich alleine stehen. Und deswegen hat Paulus uns gewissermaßen diesen indirekten Hinweis zu Matthäus 22 gegeben. Kleide dich in Jesus. Ciao, hier, Matthäus 22, lies nach. Natürlich kann man sagen, auch Nichtchristen können ihre Mitmenschen aufrichtig lieben. Auch Nichtchristen können vorbildliche Dienste leisten und gute Charaktere sein, ja. Aber diese rein mitmenschliche Liebe ist immer beschränkt auf unsere mitmenschlichen Möglichkeiten. Aber die Nächstenliebe, die Jesus fordert, ist noch eine ganz andere Dimension. Die muss gespeist werden von der Gottesliebe. Und schauen Sie, nach diesem Prinzip sind auch die 10 Gebote aufgebaut. Da gibt es eine erste Tafel und eine zweite Tafel. Und auf der ersten Tafel der 10 Gebote stehen die Gebote, die unser Verhältnis zu Gott betreffen. Sollst Gott den Herrn lieben von ganzem Herzen, sollst seinen Namen nicht missbrauchen, sollst den Feiertag heiligen. Das sind alles Gebote, die unser Verhältnis zu Gott angehen. Erste Tafel. Und dann die zweite Tafel, Vater und Mutter ehren, die Ehe achten, keinen töten. Nicht lügen, nicht neidisch sein. Erste Tafel und zweite Tafel. Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten. Und da gilt die gleiche Reihenfolge, die unumkehrbar ist. Alle unsere Probleme mit Tafel 2 haben ihre letzte Ursache in unseren Problemen mit Tafel 1. Wolfgang Dück hat das einmal großartig formuliert. Er hat gesagt, aus dem Bruch mit Gott folgen alle anderen Brüche. Einbrüche und Ehebrüche, Vertragsbrüche und Friedensbrüche. Alles, Einbrüche, Ehebrüche, Vertragsbrüche, Friedensbrüche folgen alle aus dem Bruch mit Gott. Und Wolfgang Dück wusste, wovon er sprach. Er kam aus einem total kaputten Elternhaus. Er war von einem Kinderheim ins nächste gewandert. Er war schwer kriminell geworden, hat viele, viele Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht. Und alle haben versucht, an ihm rumzubessern und nichts hat verfangen. Und Wolfgang Dück ist ein Zeugnis dafür, dass erst als der Bruch mit Gott geheilt wurde, erst als er Jesus fand, alle haben gesagt, der ist hoffnungslos, mit dem können wir nichts mehr machen. Und Jesus hat gesagt, sieh, ich mache alles neu. Und erst als das passierte, als dieser große Bruch geheilt wurde, erst als die Sache mit der ersten Tafel ins Reine kam, da kam auch die zweite Tafel ins Reine. Da wurde aus dem Kriminellen ein hingegebener Verkündiger des Wortes Gottes. Unvorstellbar. Aber diese Reihenfolge hätte man nicht umtauschen können. Man hätte nicht sagen können, also Wolfgang Dück, werd erstmal ein bisschen zivilisierter und hör mit deinen Verbrechen auf und dann kannst du dein Verhältnis zu Gott klären. Das hätte nicht funktioniert. Erst als der Bruch mit Gott geheilt wurde, kam alles andere in Ordnung. Die meisten von uns sind nicht so tief gesunken wie Wolfgang Dück, aber das Grundproblem ist das gleiche. Der Bruch mit Gott. Das muss nicht unbedingt ein schlimmer Lebensstil sein. Manchmal sind diese Bruchstellen viel verborgener. Die Bruchstelle muss nicht sein, dass du 8 Jahre im Zuchthaus gesessen hast, sondern die Bruchstelle deines Lebens kann sein, dass du einfach Gott nicht liebst und dass du ihn nicht ehrst in deinem Leben und dass er dir ziemlich gleichgültig ist. Das ist genau das Gleiche. Und erst wenn dieser Bruch geheilt wird, dann werden auch all die anderen Bereiche deines Lebens unter Gottes Kontrolle kommen. Dann werden auch all die anderen Schulden, die du auf dich geladen hast, auch geheilt werden. Und darum haben letztlich alle einzelnen Gebote dieses eine Ziel. Helmut Thielicke hat das gesagt, der Theologe hat gesagt, die 10 Gebote sind wie Schäferhunde Gottes. Sie sind wie Schäferhunde, die um die Herde kreisen und die uns durch ihren Biss spüren lassen, dass wir uns vom guten Hirten entfernt haben. Die Gebote sind wie Schäferhunde, die uns packen und sagen, hey, du bist weggelaufen. Komm zurück, der Hirte sucht dich. Gott lieben, von ganzem Herzen. Vielleicht spürst du den Biss heute Morgen, den Biss von Gottes Schäferhund. Vielleicht rührt sich dein Gewissen. Gott lieben, das heißt wieder mit Gott in Kontakt kommen, wieder still werden vor ihm, wieder dich vor ihm beugen. Und dafür gibt es nur einen einzigen Zugang. Es gibt nur eine einzige Tür, durch die du zu ihm kommen kannst. Und das ist Jesus. Jesus, der die Strafe getragen hat, die du wegen deines Lebens und ich wegen meines Lebens, die du wegen deiner Brüche und ich wegen meiner Brüche verdient hätte. Und Jesus hat bezahlt. Und darum dürfen wir zu ihm kommen und sagen, Herr, vergib mir. Und ich danke dir, dass du es für mich getan hast, als du starbst. Und bitte bring das in Ordnung und heile meinen Bruch. Und werde du mein Herr und schenke es, dass ich wieder Gottes Kind sein darf. Das Kind des Vaters im Himmel. Und das ist der Weg dazu, dass du Gott lieben kannst. Und dann greift dieses erste Gebot für dich. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und damit will Gott dir zeigen, du, diese Liebe zwischen dir und mir, die ist persönlich, von ganzem Herzen. Das Herz ist das Zentrum des ganzen Menschen. Es ist die ganze Persönlichkeit. Und du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Das heißt, du sollst Gott lieben mit deiner ganzen Person. Der heilige Gott will mit dir in einem persönlichen Vertrauensverhältnis stehen. Kümmerst du dich nur um Gott, weil du davon bestimmte Vorteile erhoffst? Oder liebst du ihn persönlich? Und sehen Sie, das ist der entscheidende Unterschied zwischen Christ und Nicht-Christ. Ein Christ ist einer, der weiß, ich bin von Natur aus ein Sünder, aber Jesus hat das alles in Ordnung gebracht und ihm glaube ich und jetzt bin ich Gottes Kind. Und der Nicht-Christ, der kann auch bestimmte Regeln einhalten. Der Nicht-Christ, der kann manchmal von außen aussehen wie ein Christ. Der Nicht-Christ kann dieselben Veranstaltungen besuchen wie der Christ, aber er kann das alles machen, rein formal, äußerlich, ohne in einem persönlichen Verhältnis zu Gott zu stehen. Und genau hier lag die Not bei den Pharisäern. Es war alles äußerlich. Sie haben gesagt, Hauptsache, wir bleiben in der Tradition. Hauptsache, die Fassade stimmt. Hauptsache, wir halten die Regeln ein. Hauptsache, die anderen finden uns okay. Und solange einer eine bestimmte Art von Kleidung trägt und eine bestimmte Art von Liedern singt und eine bestimmte Art von Veranstaltungen besucht, dann ist alles gut. Aber so fragt Gott nicht, sondern Gott will dein Herz. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Warum tust du bestimmte Dinge? Gott will deine Liebe ganz persönlich, von ganzem Herzen. Und dann macht dieser Vers noch etwas deutlich. Gott will deine Liebe ganz profund, ganz gründlich. Es hätte ja eigentlich auch gereicht, dass da steht, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Da ist ja schon der gesamte Mensch erfasst. Aber Jesus verwendet drei verschiedene Ausdrücke, die sich eigentlich gegenseitig ergänzen. Von ganzem Herzen, das ist deine Schaltzentrale, dann von ganzer Seele, im Grunde genommen nochmal das Gleiche, betont das Innere des Menschen und dann mit deinem ganzen Denken. Gott lieben hat auch etwas mit deinem Denken zu tun, dass du nach ihm fragst, dass du seine Wahrheit suchst. Er will dich ganz, er will dich persönlich und er will dich gründlich. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und damit haben wir am Schluss eine ganz klare Antwort auf die Frage nach der Quelle der Nächstenliebe. Die Nächstenliebe hat ihren Halt und ihre Quelle und ihre Verankerung in der Gottesliebe. Und es gibt letztlich nur einen einzigen Grund, der uns dauerhaft und immer wieder dazu bringt, unseren Nächsten zu lieben. Und wissen Sie, welcher Grund das ist? Dass wir es aus Liebe und Achtung für Gott tun. Wir werden mit unserer Gutwilligkeit nicht durchhalten. Aber wenn unsere Nächstenliebe gegründet ist in der Gottesliebe, wenn wir wissen, dieser Herr, der alles für uns getan und uns alles geschenkt hat, dem wollen wir dienen, dann ist das ein starker Antrieb und eine starke Ermutigung und Kräftigung, auch den Nächsten zu lieben. Denken Sie noch an die Worte von Wolfgang Dück aus dem Bruch, mit Gott folgen alle anderen Brüche. Aber man kann das auch umkehren und sagen, wenn der Bruch zu Gott geheilt wird, dann gibt es auch Hoffnung für alle anderen Bezüge. Es geht um die Liebe zu Gott. Und gerade hier, und damit komme ich auf die Zielgerade, gerade hier, merkt mancher vielleicht, wie sehr er auf dem Trockenen sitzt. Merkt mancher vielleicht, oh, ich bin so weit entfernt von der Quelle. Wenn die Liebe zu Gott die Grundlage der Liebe zum Nächsten ist, wenn das der Treibstoff sein soll für die Nächstenliebe, dann habe ich keine Chance. einfach zu weit weg. Vielleicht hilft Ihnen ja folgendes Erlebnis, was wir vor einigen Jahren hatten. War mit der Familie und mit dem Auto unterwegs. Und irgendwann ging es uns dann wie Alain Prost. Wir merkten es, aber wir merkten es zu spät, dass das Benzin zur Neige ging. Und wir haben mit den letzten Tropfen und mit allen Tricks, was Gas geben und so weiter anging, panisch versucht, die nächste Tankstelle ausfindig zu machen. Aber es war zu spät. Sie war zu weit weg. Und wir kamen aus eigener Kraft nicht mehr hin, auch nicht durch Schieben. Was konnten wir tun? Es gab nur einen Ausweg. Den ADAC anrufen. Das war auch ein bisschen unangenehm, das so zugeben zu müssen. Hey, wir haben einfach nicht getankt. Aber es war der einzige Ausweg. Wir mussten es zugeben. Und, was meinen Sie, es hat geklappt. Die sind wirklich gekommen. Die sind einfach gekommen. Haben kein Benzin mitgebracht, weiß auch nicht warum, aber sie haben unseren Wagen kurzerhand aufgebockt auf ihren schönen gelben Wagen, auf ihren schönen Anhänger und haben den einfach zur nächsten Tankstelle gebracht. Und er wurde aufgetankt und weiter ging's. Und so banal dieses Beispiel aussehen mag, auch für unsere geistlichen Dürrezeiten gibt es einen ADAC, den einzigen. Und das ist Gott selbst. Und wir stehen irgendwo in der Pampa und wissen, wir kommen nicht mehr weiter. Und Schieben hilft nicht und nichts hilft. Aber wir dürfen ihn anrufen. Und wir müssen zugeben, ja, der Tank ist wirklich leer. Komm, bitte komm. Hol mich. Und der Herr kommt. Und manchmal schenkt er Situationen, die uns zwingen, das zu merken, dass der Tank leer ist. Und dann sind wir genau da, wo Jesus uns haben will, mit dem ersten Vers der Bergpredigt, wo er sagt, selig sind die geistlich Armen. Sind die, die merken, dass ihre Hände leer sind vor Gott. Die merken, dass ihr Tank leer ist. Und die Gott diese leeren Hände hinstrecken. Und die sagen, Herr, ich brauche dich. Bitte, bitte erbarm dich über mich erbärmlichen Menschen mit meinem leeren Tank. Und dann wirst du erfahren, dass das wahr ist. Dass es wirklich wahr ist. Und dass es so ist, wie wir vorhin gemeinsam gesungen haben. Und dann wirst du genauso staunen, wie tief muss Gottes Liebe sein. Er liebt uns ohne Maßen. Hat seinen Sohn an unserer Statt für alles büßen lassen, als alle Sünde auf ihm lag, der Vater sein Gesicht verbarg. Als er, der Auserwählte, starb, gab er uns neues Leben. Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehen. Für meine Sünden hing er dort, sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. Ich werde keiner Macht der Welt und keiner Weisheit trauen. Auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben bauen. Ich habe das alles nicht verdient. Ich lebe durch seine Gnade. Sein Blut bezahlt für meine Schuld, damit ich Leben habe. Herr Jesus Christus, danke, dass du das alles für uns getan hast. Wir haben es wahrlich nicht verdient, aber wir wollen keiner Macht der Welt und keiner menschlichen Weisheit mehr trauen, sondern dir allein. Herr, fülle unsere leeren Tankbehälter und schenke, dass wir mitten im Alltag in diese Richtung leben, die du uns heute gezeigt hast. Herr, schenke uns echte Liebe zum Nächsten, auch dort, wo es weh tut. Und danke, dass du selbst uns mit einer unfassbaren Liebe gerettet hast. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.